Gesegneten Abend. Wir möchten ja heute noch Kapitel 4 lesen miteinander. Wir sind gestern gekommen bis Vers 8. Vielleicht lese ich nochmals ab Vers 7. Es geht hier um Aufforderungen an die Christen von Pontus und Galatien und Kappadokien und so weiter in Asia. Es geht hier um Aufforderungen an diese Christen als solche, die also zusammenleben im Blick auf das Ende. Sie sind alle unterwegs in eine neue Welt. Wir lesen Vers 7. Aber das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Seid also gesunden Sinnes und seid nüchtern für die Gebete. Dabei habt vor allem zu euch untereinander eine spannkräftige oder inbrünstige Liebe, weil Liebe eine Menge von Sünden verdecken wird. Als solche, die gastfreundlich gegeneinander sind, ohne Murren, und wobei ihr, ein jeder, so wie er eine Gnadengabe empfing, euch damit dient, wie edle Hausverwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, als einer, der Worte Gottes spricht, wenn jemand dient, als einer, der es aus der Stärkung tut, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde, durch Jesus Christus, dem in alle Ewigkeit die Herrlichkeit und die Macht gebühren. Mal bis hierher. Im Blick auf das Ende, wir haben gestern das ein bisschen betrachtet, wir leben im Blick auf das Ende und Petrus ermutigt die Gläubigen dort, dass sie eines Sinnes sein sollen und dass sie vor allem, dass sie Liebe haben untereinander. Und im Zusammenhang mit dieser Liebe erwähnt er dann weitere Dinge. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen in Ihrer Übersetzung jetzt steht, aber Vers 8 und die folgenden Verse, die hängen zusammen in dem Grundtext, im griechischen Text. Man könnte es dann so übersetzen, und seid dabei gastfreundlich zueinander. Also während ihr Liebe übt, wie sieht das aus und in welchem Zusammenhang? Und da sagt er, als solche oder während ihr das tut, seid dabei gastfreundlich gegeneinander, ohne Murren. Also es geht hier um Gastfreundschaft als Ausdruck der Liebe. Und dann spricht er dann noch von dem Dienen mit den Gnadengaben, diese zwei praktischen Dinge. Wir merken, der Petrus ist schon wieder ganz, ganz in der Praxis. Das ist der Mann der Tat. Was ist Gastfreundschaft? Nun, das heißt, man schafft einfach Gelegenheiten, wo wir uns einander begegnen können, wo wir einander dienen können. Das ist ja so, jeder lebt in seinem Haus und jeder könnte zu Hause bleiben. Aber dann fehlen die Möglichkeiten, die Gelegenheiten zum Austausch, dann fehlen die Gelegenheiten zum Reden, zum Dienen. Und er sagt also mit anderen Worten, hört nicht auf, einander zu besuchen, euch zu treffen oder sonst irgendwie zu begegnen. Das ist wichtig, damit die Liebe warm bleibt. Wenn man sich nicht mehr trifft, dann wird das kühler mit der Liebe. Man trifft sich nicht mehr. Das ist heute ein bisschen schwierig geworden, weil wir ja in einer Zeit leben, wo man viel Stress hat und viel Arbeit und viel Garten und viel Haus und viel Auto und was alles noch, viel Internet. Es ist alles viel. Ja. Viele E-Mails und die Zeit, man lebt sehr schnell in unserer Zeit und das verhindert Gelegenheiten, die Liebe auszuüben. Und man sagt oft heute, ja, heute ist es ja nicht nötig mit der Gastfreundschaft. Man kann ja auch in ein Gasthaus gehen, in ein Restaurant gehen oder irgendwo hin. Ja? Aber es ist schon wichtig. Es ist heute genauso wichtig wie damals. Diese Zeit, wo man einfach das Haus öffnet und wenn das Haus offen ist, dann deshalb, weil das Herz offen ist. Es gibt Leute, die haben ein offenes Haus und es gibt andere, die haben kein offenes Haus. Meine Frau hat lange Zeit gebetet, wir haben uns schon lange Zeit gekannt, bevor wir geheiratet haben, und sie hat lange Zeit gebetet für einen Ehemann, der ein offenes Haus hat. Also sie ist ein Typ, der das Haus, die Haustür muss offen sein. Und ja, die hat einen bekommen. Der Mann, den sie geheiratet hat, der ist zwar viel unterwegs, aber doch, es ist schön, wenn das Haus offen ist. Es ist schön, wenn Menschen wissen, sie können kommen. Vor kurzem hat meine Frau von meiner Tochter ein Plakat bekommen, also eine Tafel bekommen, die man an die Haustür hängen kann. Hotel Mama. Immer offen. Immer offen. Aber nicht nur für die Mama, nicht nur als Mama. Eigentlich so ist immer offen. Und unsere Kellertür ist übrigens immer offen. Auch wenn wir, ja gut, wenn wir lange Zeit wegfahren, dann sperren wir die Kellertür zu. Man kann bei uns über die Garage in den Keller gehen. Da gibt es so eine allgemeine Garage so für mehrere Leute und dann kann man von dort in den Keller. Und unsere Kellertür ist immer offen, auch wenn wir weg sind. Weil manchmal kommt ein Kind nach Hause und hat vielleicht keinen Schlüssel oder so, dann kann es reinkommen, oder? Aber ich denke, das widerspiegelt ein bisschen den Gedanken meiner Frau, denn sie möchte ein offenes Haus haben. Offenes Haus heißt nicht unbedingt, und Leute einladen heißt nicht unbedingt, dass es ein Festessen geben muss. Das ist missverstanden worden. Mancher denkt, ja, wenn ich Leute einlade, dann muss ich gut kochen. Das ist nicht so gut. Denn wenn man zu gut kocht, dann denkt der Gast, jetzt muss er die auch noch einladen. Und dann tut das vielleicht mit Murren. Also lieber nicht so gut kochen. Einfach was Einfaches auf den Tisch stellen. Dann denkt er sich nicht, er muss die Leute jetzt auch noch einladen zurück. Ja. Außerdem hat man dann Zeit. Wenn man was Einfaches kocht, hat man Zeit. Nicht vor lauter Kochen. Es gibt ja Leute, die gehen, ich habe das kennengelernt, die gehen dann nicht in die Versammlung. Ja, wir müssen ja kochen. Sonntag haben wir jemand eingeladen, jetzt muss die Frau kochen. Ja, gehen wir nicht in die Versammlung, wir müssen kochen. Das ist missverstanden. Ja, das ist nicht der Gedanke. Heute ist eines der größten Probleme der Christen, dass sie zu viel tun. Mancher denkt, die Christen tun zu wenig. Nein, sie tun zu viel. Wir tun zu viel, wir reden zu viel, wir beten zu wenig, sind zu wenig in der Stille, haben zu wenig Zeit, so in der Stille ganz allein zum Nachdenken und auch Zeit zum Ausüben von Liebe. Also, da dürfen wir noch lernen. Also, ich weiß nicht, ich kenne sie ja nicht, aber ich spreche hier von der allgemeinen Tendenz in der Christenheit. Wie war das beim Herrn Jesus? Da kamen die Jünger: Herr, wo wohnst du? Wo wohnst du? Was hat er gesagt? Kommt. Kommt. Dann blieben sie den ganzen Tag bei ihm. Ich wette, es hat nicht einen gewaltigen Braten gegeben zum Mittagessen und mit allen möglichen Sorten und Desserts und alles Mögliche. Nein, das war nicht wichtig. Sie waren bei ihm. Kommt und seht. In Philemon Brief, Kapitel 1, Vers 12, ist ja nur ein Kapitel in Philemon Brief. Also in Philemon Brief, Vers 12, da heißt es: Ihn, mein Herz, nimm auf. Nimm auch du Da spricht Paulus von Onesimus. Und er sagt, er ist mein Herz. Und dann heißt es, nimm auch du ihn auf in dein Herz. Er ist mein Herz, das heißt, er ist mein Inneres. Ich bin so verbunden mit dem Onesimus, der ist ein Stück von mir geworden. Bitte nimm ihn auch auf in dein Herz. Das ist Gastfreundschaft. Gastfreundschaft ist keine Gnadengabe. Es ist also nicht so, dass die Gastfreundschaft etwas ist, wo die einige Christen bekommen haben und andere haben sie nicht bekommen. Das ist etwas, was man üben kann. Das ist gleich wie mit dem Singen. Singen ist auch keine Gnadengabe. Das kann man üben. Jeder kann singen üben. Ich habe eine Tochter, die konnte nicht singen. Und als sie zu uns kam, das war immer ein bisschen mühsam, weil sie hat gern gesungen. Und dann hat sie, es war ein bisschen mühsam, das zwar zuzuhören, wenn sie gesungen hat. Aber heute trifft sie den Ton. Die hat das gelernt. Und mit der Gastfreundschaft ist es auch so. Das ist eine Art von Ausüben von Liebe und das lernt man, das darf man lernen. Und dann ohne Murren heißt es, ohne Murren. Ja, wenn es ohne Murren ist, dann ist es gut. Wenn es mit Murren ist, dann ist es wertlos, weil dann kommt es nicht aus liebendem Herzen. In Hebräerbrief steht einmal, einige haben Engel beherbergt. Also einige, die waren gastfreundschaftlich in der Bibel, zum Beispiel Lot und Abraham, die haben Engel beherbergt. Naja, Engel nehmen wir auch gerne auf, kein Problem, oder? Aber das heißt nicht, dass wir nur Engel aufnehmen sollen. Wir sollen auch solche aufnehmen, die keine Engel sind. Ja. Ohne Murren. Eines Tages wird der Herr uns auch aufnehmen in seine Wohnung. Er hat eine Wohnung bereitet, viele Wohnungen hat das Haus des Vaters und er wird uns eines Tages aufnehmen. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Da wird ewige Gastfreundschaft geübt werden. Als ein Ehepaar geheiratet hat, jemand hat zu ihnen dann gesagt, bei der Hochzeit, der Herr mache euer Haus zu einem solchen wie das Haus der Maria und der Martha. Er war gerne dort. Der Herr Jesus war gerne dort. Ein Haus, wo der Herr Jesus gerne sein könnte und wohnen könnte. Also das ist das, Gastfreundschaft, das ist das eine. Das andere, das geht in Vers 10 und dabei, es hängt zusammen mit Vers 8, also das ist wieder ein Ausdruck der Liebe. Und dabei sollt ihr ein jeder so, wie er eine Gnadengabe empfangen hat, euch damit dienen. Also ein zweiter Ausdruck der Liebe ist, dass wir einander dienen mit Gnadengaben, sagt der Apostel Petrus im Auftrag des Heiligen Geistes. Also hier ist auch ein Ausdruck der Liebe. So wie ein jeder eine Gnadengabe empfing. Das Wort Gnadengabe, das Wort kommt von Gnade, das ist eine Gnade. Was ist eine Gnade? Das ist etwas, wenn Gott etwas schenkt. Wir haben vergebende Gnade, dann schenkt er uns Vergebung. Aber wir haben auch helfende Gnade, dann schenkt er uns Hilfe. Oder wir haben auch befähigende Gnade, dann schenkt er uns irgendeine Befähigung. Irgendwas können wir dann gut. Und das ist hier gemeint. Jeder von uns, wenn er gläubig geworden ist, hat von Gott eine Fähigkeit, mindestens eine Fähigkeit geschenkt bekommen, eine besondere Fähigkeit, Gott zu dienen. Und dann sollen wir so dienen, nicht irgendwie, sondern wir sollen die Gnadengaben einsetzen, so wie der Herr es uns gegeben hat. Ich kann von jedem Christen was lernen. Und wenn er nur eine Sekunde Christ ist, kann ich schon von dem Christen was lernen. Das ist so im Leib Jesu Christi. Da dient jeder jedem. Und wir dürfen einfach das in Anspruch nehmen. Und das ist reich. Eigentlich ist es so, dass der Herr Jesus uns dient. Jeder Christ kann irgendetwas. Und dann kommt er und hilft. Und das, was er hilft, ist eigentlich etwas, was er für den Herrn Jesus tut und aus der Kraft vom Herrn Jesus tut. Eigentlich ist das etwas, was der Herr Jesus wirkt unter uns. Jede Art von Liebesdienst, was wir da tun, ist eigentlich etwas, wo der Herr Jesus durch uns wirkt. Wir leisten eigentlich nichts von uns selber. Wir brauchen nicht sagen, oh, wir haben das super gemacht, wir sind toll. Nein, wir brauchen uns das nicht selber zuzuschreiben. Das ist immer der Herr, der durch uns was tut. Und wenn es Frucht geben soll in der Ewigkeit, dann wird es das sein, was der Herr Jesus durch uns gewirkt hat. Nicht eigene Leistung. Aber wir stellen uns ihm zur Verfügung. Er schenkt die Gelegenheiten, er schenkt die Zeit, er schenkt die Energie, er schenkt die Begabung, er schenkt die Gaben, die sonst nötig sind, er schenkt uns die Ermutigung, er schenkt uns die Gesundheit und die Bewahrung. Und hinterher belohnt er uns sogar noch für den Dienst, obwohl es eigentlich er alles durch uns gewirkt hat. Also jeder hat eine Gnadengabe empfangen. Es gibt Gnadengaben, die mehr mit dem Reden zu tun haben. Und dann gibt es Gnadengaben, die mehr mit dem Dienen, mit der Hand zu tun haben. Der eine ist hier stärker, der andere ist dort stärker. Wir müssen uns gar nicht vergleichen miteinander. Jeder kann etwas besonders gut. Der Herr hat jeden begabt. Irgendwo. Und wichtig ist, dass wir uns einsetzen. Und wenn man nicht weiß, wo man begabt ist, dann einfach anfangen. Irgendwo anfangen. Tu etwas. Und wenn man was tut, dann merkt man, das kann ich gut. Das kann ich nicht so gut. Dann mach das, was du gut kannst. Ich hatte einen Bruder, der kam zu mir und sagte, oh du, ich habe eine Bibelstunde, ich soll eine Bibelstunde halten. Wann denn? Ja, in einem Monat oder in zwei. Und ich muss mich vorbereiten und ich habe jetzt schon Angst davor. Und dann hat er darauf hingefiebert, wenn er die Bibelstunde halten wird. Und dann hat er die Bibelstunde irgendwie gehalten. Und die Leute, ja, die sagten, ja, wie war die Bibelstunde? Dann sagten sie, ja, sie war. Sie war. Aber wissen Sie, wenn der gleiche Bruder, der hat einen Nachmittag veranstaltet mit den alten Leuten und hat sie wohin geführt und hat ihnen einfach einen schönen Nachmittag gemacht mit ihnen. Und die Menschen, die alten Geschwister, die haben geschwärmt, wochenlang von diesem schönen Nachmittag, den sie verbracht haben mit ihm. Der hat gewaltige Stärken. Seine Stärke war nicht, die Bibelstunde zu halten, aber seine Stärke war, sich um die alten Leute zu kümmern. Dort, wo der Herr uns Gnade gegeben hat, dort, wo der Herr uns Befähigung gegeben hat, heißt das. Ja. Gnade heißt in dem Fall eine befähigende Gnade, ein befähigendes Geschenk. Dort wollen wir dienen. Dient euch damit gegenseitig? Gegenseitig. Das heißt, nicht einer dient und die anderen tun nichts. Das ist nicht so gedacht im Leib Jesu Christi. Sondern im Leib Jesu Christi ist es so gedacht, dass alle arbeiten, alle dienen, aber sie dienen dem Herrn. Und es geschieht aus der Kraft vom Herrn heraus. Es ist nicht Hektik und Stress und so weiter, das ist nicht gemeint. Die Priester im Alten Testament, die durften nicht schwitzen, haben sie das gewusst? In Hesekiel 43 steht das, ich habe jetzt die Stelle nicht hier, aber in Hesekiel 43 können Sie, vielleicht finde ich sie später dann die Stelle, in Hesekiel 44, Vers 18. Sie sollen nicht schweißverursachende Kleider tragen. Die sollen nicht schwitzen, offensichtlich. Warum nicht? Gott ist gegen diese Hektik, gegen diesen Stress. Nicht aus eigener Energie, nicht aus eigener Kraft. Die Gemeinde Jesu, also hier dienen alle. Oft ist es so, das sind ein paar Geschwister, die setzen sich ein. Ich komme hin, da war ein Gemeindetag und dann sehe ich ein paar Schwestern. Und die haben gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet. Und die anderen, die haben nichts getan. Dann komme ich ein anderes Mal wieder, ein halbes Jahr später war in derselben Gemeinde auch ein Gemeindetag. Und ich schaue wieder und ich sehe dieselben Schwestern und sie arbeiten und sie arbeiten und sie arbeiten. Das waren ein paar Leute, die haben da wirklich geschuftet und die anderen, die haben zugeschaut oder ich weiß nicht, was sie getan haben. Aber Gemeinde Jesu ist anders. Gemeinde Jesu ist kein Fußballspiel, wo 22 Leute sich abstrampeln, die unbedingt Erholung bräuchten, und 22.000 sitzen herum, die unbedingt Bewegung bräuchten. Das ist nicht so gedacht in Gemeinde Jesu. Und es gibt aber in manchen Gemeinden, da ist es so. Da gibt es einige, die verausgaben sich total, und die anderen, die wissen nicht, was zu tun ist. Und der Herr hat sie aber begabt. Ins Gebet gehen, beten: Herr, wo willst du mich gebrauchen? Hier bin ich, Herr. Verwende diese Hände, verwende diese Füße, verwende mich, verwende diesen Mund für deine Sache. Und öffne mir die Augen, dass ich sehe. Meine Frau sagt mir oft: Wieso hast du das nicht gesehen? Da ist Arbeit. Hast du das nicht gesehen? Und ich sage: Nein, ich habe es nicht gesehen. Ich bin auch so einer, dass ich sehe die Arbeit nicht. Ja, ich rede dann mit den Leuten und so weiter, aber die Arbeit sehe ich nicht. Ja? Da muss man jemand ein bisschen aufmerksam machen. Ja? Freundlich aufmerksam machen. Schau, könntest du bitte da und da. Aber es gibt Geschwister, die haben ein ganz, ganz besonderes Empfinden für Dienen. Dient einander als edle Hausverwalter, Haushalter, könnte man übersetzen. Als gute oder edle, treffliche, vorzügliche Hausverwalter. Wir sind hier nicht die Chefs, wir sind hier nicht die Herren. Wir dienen in dem Wissen, alles ist für Gott und alles gehört dem Herrn. Und auch die Gnadengabe ist ein Geschenk. Und wenn Sie irgendetwas gut können, wunderbar, dann machen Sie das gut. Denken Sie nicht, Sie sind wer, das ist ja für die anderen. Es ist für die anderen gedacht. Der Herr, der möchte den Dienst lenken und bestimmen. Im Blick auf das Ende sollen wir also hier uns besonders einsetzen. Vers 11: Wenn jemand redet, dann als einer, der Aussprüche Gottes spricht. Also, ich habe noch vergessen, vorher Vers 10. Dient einander mit der mannigfaltigen Gnade Gottes. Das ist sehr interessant. Er sagt, wir sind Verwalter der Gnade Gottes. Dient einander mit den Gaben, wie edle Hausverwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Das ist sehr interessant, was er hier sagt. Wenn wir dienen, dann wird etwas frei. Dann gibt es, dann geschieht etwas. Und er nennt das Gnade. Wir verwalten Gnade. Was heißt das? Petrus redet manchmal ein bisschen schwierig, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist ganz einfach. Er sagt: Schau, Gott möchte, dass etwas geschieht, dass etwas getan wird. Das, was getan wird, ist Gnade. Die Gemeinde bekommt Gnade. Was heißt das? Die Gemeinde bekommt eine Hilfe von Gott. Da ist irgendein Bruder und er dient. Und wenn er dient, dann sagen die Geschwister: Ha, das war jetzt gut. Der Herr hat uns geholfen durch den Bruder. Der eine praktisch, der andere mit dem Mund. Aber dann sagen die Geschwister: Der Herr hat uns geholfen. Wir sind aufgebaut worden. Oder die Schwester, die endlich ist jemand gekommen, hat ihr das Holz zerkleinert oder sonst geholfen, was sie nicht tun kann, damit im Garten und so. Und dann macht er das und dann sagt sie und strahlt sie: Das ist ein Geschenk Gottes, dass du das gemacht hast. Jetzt ist mir wirklich geholfen worden. Und sie ist überglücklich und sie preist den Herrn. Wenn der Bruder nicht gedient hätte, was wäre gewesen? Man wäre ärmer um diese Gnade, um dieses Geschenk. Das würde es nicht geben. Da ist jemand, der predigt, verkündigt, und der Herr segnet es, und Geschwister sagen: Wunderbar, jetzt haben wir Gnade bekommen. Und auf irgendeine Weise, das heißt, wir dienen. Und wenn wir dienen, gibt es Gnade. Dann kann der Herr die anderen beschenken. Wenn wir nichts tun, gibt es das nicht. Das heißt, wir verwalten die Gnade. Das kann ein ganz praktischer Dienst sein. Das kann ein Dienst sein, den niemand sieht, den nur sie tun. Aber sie tun ihn. Die Gemeinde wird gesegnet. Irgendwie wird die Gemeinde gesegnet. Wir sind Verwalter der Gnade Gottes. Und diese Gnade ist mannigfältig, das heißt verschiedenfarbig, vielfältig. Vers 11: Wenn jemand redet, dann als einer, der Aussprüche Gottes spricht. Wir sollen nicht eigene Worte weitergeben. Jetzt geht es um die predigen oder reden oder Kinderstunden halten oder die Kinder unterweisen oder die Mütter oder das persönliche seelsorgerliche Gespräch oder das Telefonat und so weiter. Wenn wir reden, dann sollen wir nicht eigene Worte weitergeben. Gott hat uns einen Auftrag gegeben, dass wir das Wort Gottes weitergeben, sein Wort. Wie ist das, wenn wir predigen? Wenn wir predigen, sollten wir eigentlich das Wort Gottes zitieren. Das heißt, wir sollen das lesen, was da steht. Wir versuchen das ein bisschen auch zu erklären, ein bisschen Licht hineinzubringen, wenn es irgendwie ein bisschen schwierig ist, wie jetzt diese Verse da von Petrus. Aber eigentlich tun wir nichts anderes, als wir arbeiten am Text. Wir sind Zitierer, Zitierende. Wir zitieren das Wort Gottes. Und fertig. Das war's schon. Da muss man gar keine Predigt basteln. Manche meinen, eine Predigt muss man basteln. Da muss man eine gewaltige, gute Einleitung haben und einen treffenden Schluss. Und dazwischen darf es nicht so lang, das darf nicht so lange auseinanderliegen, der Einleitung und Schluss. Und dazwischen musst du 3 Punkte haben. Und dann muss bei jedem Punkt noch eine ganz wichtige Illustration rein, und dann, damit die Leute sich das merken. Das ist menschlich gesprochen, Geschwister. Petrus, wenn er seinen Brief schreibt, der schreibt er manchmal ziemlich schwierig. Er hat einfach geschrieben. Paulus auch oft. Manchmal hat er schon systematisch gelehrt. Paulus hat im Römerbrief ganz systematisch gelehrt und im Epheserbrief auch. Andere Briefe sind Gelegenheitsschreiben. Manchmal lehren wir systematisch, das müssen wir. Manchmal haben wir ein Thema und wir sagen erstens, zweitens, drittens und dann wird das Thema aufgearbeitet. Das ist sehr gut, ist wichtig. Aber manchmal haben wir vielleicht irgendwas auf dem Herzen, der Herr hat uns was aufs Herz gelegt und wir geben das weiter. Sei es Schwestern im Schwesternkreis oder im Gebetskreis und Brüder sonst irgendwo oder in der Predigt oder sonst in der Bibelstunde. Man gibt das weiter, was der Herr einem aufs Herz gelegt hat, aber wie? Man zitiert Wort Gottes, man hat vom Herrn vielleicht eine Last bekommen, das muss jetzt gesagt werden, dann sagt man das, was gesagt werden muss. Der Lehrer, der wird mir einfach das Wort lehren, der wird Vers für Vers oder Punkt für Punkt, der wird das vielleicht auch systematisch lehren, aber es wird einfach gelehrt. Wir müssen also nicht einfach Predigten basteln. Wir müssen nichts hinzufügen und wir sollen auch nichts wegtun. Jesaja 8, Vers 20, hin zur Weisung, hin zum Gesetz, hin zum Zeugnis. Wenn sie nicht nach diesem Worte sprechen, dann gibt es für sie kein Licht, keine Morgenröte. Wenn wir nicht sagen, hin zum Wort Gottes, wo sollen die Leute Licht bekommen? Wo sollen sie Wegweisung bekommen? Also Gnadengaben des Wortes, das ist zum Beispiel Lehren oder Sprechen aufgrund einer Last, die der Herr einem aufs Herz legt. Die Bibel spricht von Prophetie. Oder prophetisch reden, Weissagen, dass jemand bekommt Licht oder Last. Das ist ein Prophet. Er bekommt ein Licht in irgendeine Sache oder er bekommt eine Last für eine Sache. Und die will er weitergeben. Das ist also Lehre, Prophetie und Aufrufen. Aufrufen oder ermuntern, zusprechen, trösten. Das sind die Arten von Gnadengaben des Wortes. Weiter, wenn jemand dient, dann als einer, der es aus der Stärkung oder aus der Kraft tut, die Gott darreicht. Da geht es um Dienen mit der Hand oder mit den Füßen oder praktisch trösten oder, ich weiß nicht, helfen, geben, Barmherzigkeit üben. Nicht aus der eigenen Kraft, nicht aus dem eigenen Eifer. Das hat mir gefallen. Ein Bruder in Moldawien sagt, da ging es um die Hilfsgüterarbeit. Dann sagt er, da waren Geschwister, die haben sich über die Hilfe, die waren die Empfänger der Hilfsgüter, und er hat gemerkt, es gibt Probleme. Und dann hat er gesagt, dann haben wir uns hingesetzt und haben wir nachgedacht. Warum haben wir Probleme wegen Hilfsgüter? Das liegt nicht bei denen, die uns die Hilfsgüter gebracht haben. Denn die haben das in der Kraft des Heiligen Geistes getan. So hat er gesagt. Die haben das durch den Heiligen Geist getan. Die haben uns gedient. Das Problem liegt bei uns. Vielleicht waren sie, ja egal, wo das Problem war. Ich will nur diesen einen Satz sagen. die haben ihren Dienst in der Kraft des Heiligen Geistes getan. Vielleicht fährt von ihnen jemand irgendwo hin mit Hilfsgütern. Das tut er in der Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat das aufs Herz gelegt. Der Heilige Geist hat die Möglichkeiten gegeben. Der Heilige Geist hat die finanziellen Mittel gegeben und die Fähigkeit, mit dem Lastwagen dorthin zu fahren und so weiter und so weiter. Der Heilige Geist ist hier am Werk. Ganz praktisch. Eine andere Schwester putzt den Saal. Wie macht sie das? In der Kraft des Heiligen Geistes. Sie möchte es ja dem Herrn tun. Und der Herr will den Herrn verherrlichen. Und der Heilige Geist will den Herrn verherrlichen. Und so tut sie das in der Kraft des Heiligen Geistes. Nicht meine Energie, nicht mein Eifer, sondern damit Gott verherrlicht werde, heißt es hier. Das eigentliche Ziel, wohin jeder Dienst hinzielt, ist, dass Gott verherrlicht werde. Das ist das oberste Gebot. Gott wird in der ganzen Schöpfung verherrlicht, aber wohl dem Menschen, der freiwillig ihm dient, mit seinen Gaben, mit seiner Kraft, Gott verherrlicht durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit gebührt und die Macht in alle Ewigkeit. Amen heißt, so soll es sein, so ist es. Das fügt er hier hinzu. Ja, und dann Vers 12 bis 19, hier passt das Lied, jetzt könnten wir ein Lied singen, oder?
Vers 12, Geliebte, lasst euch den Brand,
der unter euch, nochmal, Geliebte, lasst euch den Brand, der unter euch zur Prüfung entstanden ist, nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern so, wie ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freut euch, damit ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch jubelnd freuen mögt. Hier in den Versen 12 bis 19 ist Petrus wieder beim Thema Leiden. Kennen wir schon von irgendwo, oder? Das zieht sich durch den ganzen Brief durch. Hier spricht er sie an als Geprüfte, als solche, die aber im Blick auf das Endgericht und im Blick auf das Ende leben. Und als solche, die im Blick auf das Ende leben, sind sie hier Geprüfte, die leiden müssen. Und da hat er einiges zu sagen, denn Christen sind geprüfte Menschen. Und die Prüfungsmittel, die Gott verwendet, sind Leiden aller Art. Je näher dem Ende, desto mehr die Leiden kommt einem fast vor. Jedenfalls, alle brauchen Prüfungen. Die Kinder in der Schule auch brauchen auch Prüfungen und in der Ausbildung braucht man Prüfungen, immer braucht man Prüfungen. Aber wir brauchen sie. Gott weiß, warum wir sie brauchen. Aus ganz verschiedenen Gründen. Aber beginnen wir hier den Text. Geliebte, so beginnt er, Geliebte. Merken Sie das? Zweimal im Text, im ganzen Brief, zweimal sagt er das. Und an zwei Stellen, wo es ganz wichtig ist. Hier, an dieser Stelle, wo er von Leiden redet. Und die andere Stelle war in Kapitel 2, Vers 11, bei diesem ganz wichtigen Aufruf, wo er sie anspricht als Fremdlinge, die mitten verachtet sind in der Gesellschaft. Geliebte, Menschen, die leiden müssen, die geprüft werden, für dieses ganz, ganz wichtig, dass sie daran denken, dass sie von Gott geliebt sind. Sie sind auch von anderen geliebt, von Petrus und von den Geschwistern, aber vor allem von Gott geliebt. Wer mit Leidenden zu tun hat, der muss ihnen auch klar machen, dass sie Geliebte sind. Das ist ganz wichtig. Wenn irgendjemand zu leiden hat, dann wollen wir ihm das zeigen. Du bist geliebt. Und wenn jemand weint, dann weinen wir ihm mit ihm mit zusammen und zeigen damit, dass er geliebt ist. Das hilft demjenigen. Braucht man gar nichts sagen. Einfach mitweinen, dann hilft es. Ich bin geliebt, ich bin nicht alleine. Wenn Gott uns prüft, handelt er mit uns aus Liebe. Züchtigungen, die geschehen aus Liebe. Achte nicht gering die Züchtigung des Herrn, wenn du von ihm geschlagen, gestraft wirst, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, den erzieht er. Und so weiter. Also Vers 12, was ist der Hauptsatz? Geliebte, lasset euch das Feuer oder die Hitze nicht befremden, sondern freut euch. Wenn ich jetzt alle Nebensätze weglasse, dann bleibt das übrig. Lasst euch die Hitze nicht befremden, sondern freut euch. Also was sollen sie tun? Da gibt es eine Hitze. die Hitze ist, sind die Leiden oder die Verfolgungen oder was auch immer. Das ist schwierig. Leiden, das ist irgendwie für uns was Fremdes. Oder wir denken, das gehört doch nicht zum Leben. Wir sind doch geschaffen, um zu leben, um glücklich zu sein. Und zur Schöpfung gehört doch nicht Leiden. Stimmt, gehört nicht dazu. Nur seit dem Sündenfall kamen die Leiden. Also ursprünglich hat Gott die Leiden nicht eingeführt in die Schöpfung. Die Schöpfung war ohne Leiden, auch ohne Leiden gedacht. Aber seit dem Sündenfall haben wir dieses Problem. Und Leiden ist jetzt auch für unser Wohlbefinden was Fremdes. Es geht uns 10 Jahre lang, 20 Jahre, 30 Jahre lang gut und dann kommt ein Leiden hinein. Das ist für uns fremd, oder? Wir kennen das noch nicht, das ist neu und fremd und wir stören uns daran. Aber er sagt, lasst euch das nicht befremden. Er sagt, es gehört dazu, das ist Bestandteil eures Lebens als Folge des Sündenfalls und Gott wird dieses Leiden gebrauchen zum Guten. Lasst euch das nicht befremden, sondern freut euch. Also offensichtlich wird Gott das verwenden, sodass was Gutes draus wird. In der Apostelgeschichte, Kapitel 14, Vers 22, sagt der Apostel, wir müssen durch viele Leiden, viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen, durch viele Trübsale. 1. Thessalonicher 3, Vers 3, Vers 4, wir sagten euch zuvor, dass wir Drangsale erfahren würden, so wie es auch geschehen ist. Das hat er schon vorausgesagt, der Paulus, den Thessalonichern, dass es Drangsale geben wird. Ja, und wenn es dann Prüfungen gibt, dann müssen wir Acht geben, dass wir nicht fragen, warum gerade ich? Das ist falsch, die falsche Frage. Gott hat die Leiden verschieden verteilt und gerade richtig, wie wir sie brauchen. Vielleicht sagen wir, ich verstehe aber nicht, wieso soll ich so viel Leiden brauchen und die andere Schwester, der andere Bruder nicht? Nun, wir müssen das dem Herrn überlassen. Er bestimmt die Zeit, er bestimmt die Länge, er bestimmt die Dauer, er bestimmt alles. Und wichtig ist, dass wir nicht rebellieren. Wir müssen innerlich ein Ja haben, dann werden die Leiden schon reduziert. Wenn wir rebellieren, dann werden wir bitter gegen Gott. Ich habe Leute erlebt, die sind gläubige Leute, die sind bitter geworden gegen Gott. Und ich habe große Sorge um diese Leute. Denn das ist vom Feind. Es gibt keinen Grund, über unseren Gott bitter zu werden. Keinen Grund. Wenn wir wüssten, wie sehr Gott uns liebt, dann würden wir uns schämen für jede Bitterkeit und für jeden schlechten Gedanken über ihn. Freut euch, sagt er. Er sagt nicht nur, hört auf zu rebellieren, hört auf zu klagen. Oder er sagt auch nicht, nehmt einfach die Leiden hin. Er sagt, freut euch. Freuen kann man sich aber nur dann, wenn man überzeugt ist, dass Gott durch dieses Leiden was Gutes bewirken wird. Und das wird er. Hier ist unser Vertrauen gefordert. Wie viel vertraue ich dem Herrn wirklich? Seit dem Sündenfall haben wir ein Problem mit Vertrauen. Wissen Sie das? Seit dem Sündenfall, der Satan kommt und redet die ein und sagt, oder redet der Eva ein damals und sagt, Gott meint es nicht so gut mit euch. Eigentlich meint er sogar sehr schlecht mit euch. Und dieses Denken kommt immer wieder. Gott meint es nicht gut mit mir. Das ist vom Feind. Gott meint es sehr, sehr gut. Was sagt der Apostel Petrus? Was gibt er für Begründungen, warum man sich freuen kann im Leiden, in der Prüfung, in der Hitze? Erstens, das Feuer ist entstanden, weil Gott es entstehen ließ. Das Feuer, das unter euch entstanden ist. Na, wieso ist es entstanden? Gott hat es entstehen lassen. Alles, was geschieht, muss zuvor durch die Hand Gottes. Also darf ich einmal wissen, das hat Gott entstehen lassen, diese Hitze. Und er hat sie genau abgemessen und er hat das gute Ziel, dass ich Christus ähnlich werde. Zweitens, dieses Feuer ist zur Bewährung. Er sagt hier, lasst euch die Hitze, die euch zur Prüfung entstanden ist, nicht befremden. Also diese Hitze ist zur Prüfung, zur Bewährung. Da soll jetzt was erprobt werden. Das hat einen Sinn. Wissen Sie, Sinnlosigkeit, das können wir Menschen nicht aushalten. Das ist schrecklich. Wenn wir etwas tun müssen, das sinnlos ist, das geht gegen unsere Natur. Und dann, das ist sehr, sehr schwierig zu akzeptieren. Aber wenn ich weiß, da ist ein Sinn drin, ja. Sie kennen das beim Militär, bei der Bundeswehr. Da gibt es manchmal so irgendwelche Herren, die sagen den Soldaten so, grabt jetzt eine Grube. Und dann graben sie eine Grube, oder? Und dann sagen sie so, und jetzt schüttet die Grube wieder zu. Dann ärgern sie sich, oder? Wieso, jetzt haben wir die Grube ausgegraben, jetzt sollen wir sie wieder zuschütten und morgen sollen wir sie wieder aufgraben. Das ist doch sinnlos. Das ist sehr schwer zu akzeptieren. Aber bei Gott ist, so, ist es nicht sinnlos. Vielleicht kommt uns das Leiden sinnlos vor, aber es ist gar nicht sinnlos, denn Gott bezweckt hier etwas. Er will uns prüfen. Da soll was Gutes zum Vorschein kommen. Das Gold wird ins Feuer gelegt. Das soll jetzt so richtig zum Glänzen anfangen. Die Schlacken müssen weggebrannt werden und dann stellt sich die Bewährung heraus. Kapitel 1, Vers 7 hat Petrus schon davon gesprochen. Ein weiterer Grund, drittens, warum wir uns freuen können im Leiden, weil unser Leiden ein Anteil haben an den Leiden Christi ist. Das steht hier so da. Sondern so, wie ihr der Leiden Christi teilhaftig seid. Das heißt, wenn ihr leiden müsst, denkt daran, da hat jemand vor euch gelitten und der leidet sogar mit euch, mit Christus. Ihr seid teilhaftig der Leiden des Christus. Das heißt, es ist ein Vorrecht, ein Zeichen von Gemeinschaft, ein Zeichen von Zugehörigkeit. Ihr gehört zu diesem Christus. Ihr seid da in eine Leidensgemeinschaft hineingestellt, aber ihr seid in guter Gesellschaft. Das ist der Christus ist der Leidende und er leidet mit dir. Das ist so wie der Papa, der leidet, wenn es dem Sohn schlecht geht. Der Papa, der den Sohn liebt oder die Tochter. Und jetzt liegt das Kind im Bett und es heult und es windet sich. Ich habe einen Sohn, der leidet an ganz starken Kopfschmerzen, die über ihn kommen. Das ist sehr schwierig für ihn. Und dann liegt er und windet sich und heult. Das ist keine Freude, das anzusehen für einen Vater. Da leidet man ein Stück mit. Und der Herr Jesus, er leidet mit seiner Gemeinde. Apostelgeschichte 9, Vers 5, Saul, Saul, was verfolgst du? Mich. Der Saul hat doch den Christus gar nicht verfolgt. Christus hat nichts zu leiden, der ist im Himmel und freut sich seiner Herrlichkeit. Doch, der Herr Jesus Christus hat mitgelitten mit seiner Gemeinde, als sie von Saulus verfolgt wurde. Viertens, warum freuen im Leiden? Weil das Bestehen der Prüfung zusätzliche Freude bei der Wiederkunft Jesu Christi bringt. Da heißt es, damit ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch jubelnd freuen mögt. Sagt, wenn du dann am Ziel angekommen bist, dann wirst du eine verdreifachte, verfünffachte Freude haben, verzehnfachte Freude, viel, viel größere Freude. Das wird ein herrlicher Moment sein, wenn der Heilige, der so viel gelitten hat, nach Hause kommt und der Herr sagt, guter Knecht, guter Knecht. Den Moment möchte ich, das wird der Moment sein. Da steht der Herr, strahlt dich an und sagt, gute Magd, das hast du gut gemacht. Treue, guter und treuer Knecht, komm in die Freude deines Herrn. Fünftens, weil wir Selige sind, Vers 14, wenn wir im Namen Christi leiden, werden wir selig genannt. Glückselig heißt das. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, selig seid ihr, weil der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, auf euch ruht. Bei ihnen wird er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Er sagt hier, wenn das Leiden jetzt deshalb ist, weil wir Christen sind, dann sollen wir uns glücklich preisen, weil der Heilige Geist ruht auf uns. Hier gebraucht der Petrus ein Wortspiel. Das Wort Christen heißt Gesalbte. Christen. Und Christus heißt der Gesalbte. Und er verwendet hier diese beiden Wörter. Und er verwendet, und womit wird man denn gesalbt? Im Alten Testament? Mit Öl. Und im Neuen Testament wird man mit dem Geist gesalbt. Und er verwendet das hier und bezieht das auf den Geist. Er sagt, Vers 16, wenn jemand als Christ leidet, als Christ, das heißt als einer, der zu Christus gehört. Im Griechischen steht hier Christianos, also Christian. Wenn jemand als Christian leidet, als christlicher leidet, was heißt das? Einer, der zu Christus gehört, und wer ist Christus? Der ist der Gesalbte. Und wieso gehört man zu Christus? Weil ihr auch Gesalbte seid. Womit denn? Mit dem Heiligen Geist. Also nochmal Vers 14, wenn ihr im Namen des Christus, des Gesalbten, geschmäht werdet, seid ihr Selige, weil der Geist auf euch ruht. Der Geist, mit dem ihr gesalbt seid, der Geist von dem Gesalbten, Jesus, der ruht auf euch. Bei ihnen wird er gelästert, bei euch aber verherrlicht. Es leide jemand, nämlich nicht einer von euch als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als Aufseher fremder Angelegenheiten. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht. Er verherrliche aber Gott in diesem, das ihm zuteil geworden ist. Also, wir sind Gesalbte. Gesalbte mit dem Heiligen Geist. Der Gesalbte, der Herr Jesus ist der Gesalbte und er gibt mir von seinem Geist und jetzt bin ich ein kleiner Gesalbte, ein Christianos. Und wir sollen uns da nicht schämen, sondern Gott verherrlichen. Vers 17 und 18. Unsere Leiden sind von Gott geschickt, damit wir geläutert werden. Vers 17. Denn der Zeitpunkt ist da, an dem Gericht beim Haus Gottes beginnen sollte. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes ungehorsam sind? Hier, sehr interessanter Vers. Er sagt, unsere Leiden sind uns von Gott geschickt, weil wir geläutert werden sollen. Er sagt, es ist richtig so, es ist gut so, dass das Gericht beim Haus Gottes beginnen soll. Einmal gibt es ein großes Gericht, von dem hat er ja schon gesprochen. Es kommt ein großes Gericht da, im zweiten Petrusbrief spricht er von einem Feuergericht, das wird furchtbar sein. Aber er sagt, bevor das große Gericht kommt, anlässlich der Wiederkunft des Herrn Jesus, muss die Gemeinde Jesu ein kleines Gericht, da braucht es kleine Gerichte. Wieso? Weil sich viel angesammelt hat, was nicht passt. Schlacken haben sich angesammelt, die müssen weggebrannt werden mit Feuer. Der Zeitpunkt ist schon da, sagt Petrus, und zwar damals, im ersten Jahrhundert, spricht er, zu diesen Christen dort. Der Zeitpunkt ist schon da. Er sagt, es ist nötig, es hat sich einiges angesammelt bei uns Menschen und deshalb muss Gott mit dem Gericht beim Hause Gottes beginnen, das heißt bei der Gemeinde. In Hesekiel, Kapitel 9, Vers 6, sagt Gott zu den Engeln, sie sollen durch die Stadt gehen und sie sollen die suchen, die dem Herrn treu sind. Und denen sollen sie ein Zeichen machen, die sollen sie mit einem Zeichen versiegeln. Ja? Und die anderen, da kommt das Gericht. Das war das Gericht über Jerusalem durch Nebukadnezar damals. Und da heißt es in Hesekiel 9, Vers 6, mordet bis zur Vertilgung. Alte Leute, junge Menschen, Jungfrauen, Kinder, Frauen, aber naht euch niemand, an welchem das Zeichen ist. Und bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Und dann fingen sie an, bei den alten Männern, die vor dem Tempel saßen, vor dem Haus Gottes saßen. Er sagt, jetzt schicke ich ein Gericht über Jerusalem. Die das Zeichen haben, das Marken, also die Marke, das Siegel Gottes, ja, die nicht. Aber die anderen, über die kommt das Gericht. Und beim Tempel sollt ihr anfangen, bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Dieses Bild von Hesekiel, das verwendet Petrus und überträgt das jetzt auf die Situation hier. Er sagt, schaut, wir sind das Haus Gottes. Und bei uns haben sich Dinge angesammelt. Und die Gemeinde muss vorbereitet werden. Es gibt viele in den Gemeinden, die sich schwer verschuldet haben gegen den Herrn. Und es gibt vielleicht auch unechte Christen in der Gruppe der Gläubigen. Die Unechten müssen ausgesiebt werden und die Echten, die müssen durchs Feuer, damit die Schlacken weggebrannt werden. Das Gericht sollte bald beginnen, der Zeitpunkt ist schon da, sagt Petrus. Die Gemeinde ist reif für ein säuberndes Reinigen sozusagen. Und dann sagt er, wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die gegenüber dem Evangelium Gottes ungehorsam sind? Vor dem Endgericht fängt es bei uns an, dass Gott uns reinigt. Das ist zum ersten Jahr, im ersten Jahrhundert war das schon. Im 21. Jahrhundert ist es auch noch. Das ist alles noch vor dem Gericht. Aber es ist eine ernste Sache, wenn Gott seine Gemeinde dran nimmt. Es ist eine ernste Sache. Das kommt immer wieder. Es gibt Zeiten, wo die Gemeinde Gottes durch schwere Zeiten muss. Das bestimmen nicht wir. Irgendwie durch schwere Sachen, schwere Zeiten. Und dann stellt sich heraus, wer hängt wirklich am Herrn? Wer hat wirklich verstanden, worum es geht? Aber das wirft auch einen Schatten voraus auf das viel, viel schlimmere Gericht über die Ehrfurchtslosen. Er sagt schon, wenn sich Gott schon so Mühe geben muss, um einen Gerechten zu retten, wie schrecklich wird das Gericht für die sein, die den Herrn abgelehnt haben. Wenn der Gerechte mit Mühe gerettet wird, wo wird der Ehrfurchtslose und Sünder erscheinen? Gott gibt sich Mühe durch Züchtigungen, damit wir nicht verloren gehen. Der Herr ist so treu und immer wieder geht er ran, bringt Dinge in unser Leben, damit wir wieder aufwachen. Aber wenn der Gläubige schließlich nur durch Gnade ans Ziel kommen wird, wo will denn der Mensch erscheinen, der den Herrn ablehnt? Wie schrecklich muss denn das Gericht sein, sagt er. Und dann Vers 19, die Schlussfolgerung oder das Fazit für die Geprüften. Also, daher sollen auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, also die da deshalb leiden müssen, weil sie für Gutes tun, die einfach leiden müssen, weil sie treu waren. Daher sollen auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, ihm als einen treuen Schöpfer ihre Seelen anvertrauen. Lange Zeit habe ich diesen Vers nicht verstanden. Da hat mir der Professor Bruder Herbert Janssen hat mir dann eine Hilfe gegeben. Was hat unser Leiden mit der Schöpfung zu tun? Er sagt hier, die nach dem Willen Gottes leiden, die sollen ihm als einem treuen Schöpfer ihre Seelen anvertrauen. Was hat mein Leiden mit der Schöpfung mit dem Schöpfer zu tun? Viel, sehr viel. Als Gott die Menschen erschaffen hat, hat er sie für sich erschaffen. Er ist der Schöpfer und als Schöpfer ist er ein Vater. Und wenn ein Vater Leben ins Dasein ruft, dann ist er auch verpflichtet für dieses Leben, das er ins Dasein ruft, zu sorgen. Ja, bei manchen Vätern in dieser Welt ist es leider nicht so, die setzen Kinder in die Welt und dann verschwinden sie. Aber üblicherweise ist es so, dass ein Vater für das Leben, das er in die Welt setzt, auch sorgen soll. Und wenn jetzt Gott, der Vater, uns als seine Geschöpfe gemacht hat und wenn er uns wiedergeboren hat und wiedergezeugt hat sozusagen durch das Wort Gottes und wir jetzt in ganz besonderen Sinn seine Kinder sind, dann dürfen wir doch diesem Schöpfer unsere Seelen anvertrauen. Dann dürfen wir doch diesem Schöpfer sagen, du bist mein Vater, du hast mich in die Welt gesetzt und du hast mich geistlich in die Welt gesetzt und ich habe jetzt zu leiden. Jetzt komme ich zu dir, Vater, und vertraue dir mein restliches Leben an. Wird er sorgen? Wird er für solche, die er ins Leben gerufen hat, sorgen? Natürlich. Der mich zu neuem Leben brachte, der wird mich unter größtem Druck bewahren. Und zwar meine Seele bewahren. Es geht um die Seele, nicht unbedingt um den Leib. Der Leib wird irgendwann ohnehin sterben. Der Leib bekommt einiges ab, aber die Seele, die darf ich ihm anvertrauen und die wird er bewahren. Die wird er in das ewige Leben hinein retten. Meine Rettung ist abhängig von dem Maße, in dem ich mich einfach loslasse und fallen lasse in die Hände meines Vaters. Das heißt, dass ich meine Finger wegnehmen muss von meinem Leben, dass ich nicht versuche, mein Leben selber in die Hand zu nehmen und zu steuern. Lass ihn sorgen, lass ihn walten, lass ihn nur tun und walten. Er ist ein treuer Hirt. Er wird sich so verhalten, dass man sich wundern wird, sagt der Liederdichter. Das ist so trostreich für Menschen, die geprüft werden. Dem treuen Schöpfer, treu steht hier, nicht nur einfach dem Schöpfer, treuer Schöpfer. Der ist treu zu dem, was er ins Leben gesetzt hat, der bringt die auch ans Ende, ans Ziel. Dann sollen sie ihm ihre Seelen anvertrauen und weiterhin Gutes tun, ihm Gutes tun, während sie weiter dranbleiben, Gutes zu tun. Nicht aufhören, Gutes zu tun, weil man sagt, ja, aber ich muss leiden, deshalb habe ich doch das Recht, aufzuhören mit Gutes tun. Nein, sagt er, auch wenn du leidest, mach weiter mit Gutes tun. Das ist unsere Aufgabe. Der Herr Jesus ist umhergegangen und hat Gutes getan, heißt es in Apostelgeschichte 10, Vers 38. Und wir dürfen so sein wie er. Das ist so ermutigend, was Petrus hier spricht. Wir müssen hier schließen und wollen morgen fortsetzen. Stehen wir noch auf zum Gebet.